Lebegut, der Podcast mit Angela Neiss und Gästen. Auch heute wieder mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Journalist, Chefredakteur des Passauer Bistumblattes, ist in diesem Beruf seit Jahren tätig, hat aber auch sich einen ganz persönlichen Traum erfüllt. Er schreibt Kolumnen und Bücher. Sein aktuellstes Buch, das ist ab jetzt erhältlich. Herzlich willkommen, Wolfgang Krinninger.
Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr, Herr Krinninger. Sie sind uns jetzt live zugeschaltet aus Passau. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Herr Krinninger, Ihr neues Buch, was jetzt aktuell auf den Markt gekommen ist, Wo der Himmel die Erde berührt, eine Liebeserklärung ans Leben. Da möchte ich nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber Sie haben schon jetzt im Vorgespräch gesagt, Sie haben gestern oder heute die Kiste mit den Büchern bekommen. Wie hat sich das angefühlt für Sie?
Das ist ein ganz großer Moment. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, aber es ist immer wieder einfach total schön, wenn man die Kiste aufreißt, guckt rein und ja, wie es in dem Fall halt auch ist, es ist ein wunderschönes Buch. Also es ist auch wirklich schön gestaltet und man nimmt es dann in die Hand, greift es dann und ja, es ist so ein kleines Wunder, was man dann in Händen hält nach all der Arbeit und es macht einfach Spaß und ist einfach total schön.
Ist das dann so ein Moment, wenn man das dann so aus dem Karton holt, dass es dann erst realistisch wird? Weil ich meine, wenn man vorher ein Skript auf dem Rechner liest, ist es ja wirklich was ganz anderes, als wenn man haptisch was in der Hand hat, oder?
Ist bei mir eigentlich mit allen Sachen so. Also ich brauche schon eine gewisse Haptik. Ich bin kein allzu digitaler Mensch. Ist mir bei allem wichtig und natürlich bei einem Buch erst recht. Also ich lese auch Bücher nicht irgendwo auf dem Bildschirm oder auf dem Tablet, sondern tatsächlich immer als haptisches Buch und deswegen ist es umso schöner, wenn man es dann in Händen halten darf, ja.
Das glaube ich Ihnen. Sie sind Journalist, Sie sind Chefredakteur des Passauer Bistumblattes. Wie sind Sie denn zu dem Beruf des Journalismus gekommen eigentlich? War das schon immer so ein Kindheitstraum oder wie ging der Weg dorthin?
Also Schreiben war immer schon eine Lieblingsbeschäftigung von mir, eine Leidenschaft von mir, schon von Jugend an. Habe viel geschrieben, habe viel gelesen und fotografiert. Natürlich zuerst mal Liebesbriefe, Gedichte, Kurzgeschichten und solche Sachen. Und weil man davon halt nicht gut leben kann, habe ich zuerst einen richtigen Beruf gelernt. Also ich bin gelernter Werkzeugmacher und habe dann auch eine Zeit lang als Maschinenbaukonstrukteur gearbeitet. Und dann kam aber irgendwann doch der Wunsch durch, Mensch, vielleicht kann man ja doch mit Schreiben, Fotografieren noch was machen. Habe dann ein Volontariat bei der Passauer Neuen Presse gemacht und war ja fast 2 Jahrzehnte bei der Passauer Neuen Presse als Lokalredakteur und Redaktionsleiter und seit 2009 beim Passauer Bistumsblatt.
Und jetzt haben Sie dann jetzt mittlerweile, ist glaube ich das 5. Buch, was jetzt rauskommt, ist das richtig?
Also das 5. Buch für Erwachsene und ein Kinderbuch gibt es auch noch.
Also da haben Sie jetzt schon eine ganze Menge irgendwie geschrieben. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Jetzt, ich weiß, Journalisten haben ja oft auch den Impuls, irgendwie wirklich selber als Autoren dann zu arbeiten und zu schreiben. Aber was war so der Auslöser bei Ihnen? Weil Sie haben ja auch jetzt nicht gerade wenig zu tun wahrscheinlich in Ihrem Job als Chefredakteur. Da langweilt man sich ja wahrscheinlich eher nicht so. Wie kommt man dann dazu?
Da haben Sie völlig recht. Also es wird mir bestimmt nicht langweilig, diese Sache mit dem ja richtig Geschichten schreiben. Ist eigentlich in meiner Elternzeit entstanden. Also ich war ab 2003 4 Jahre lang in Elternzeit und habe damals eigentlich begonnen, meine Erlebnisse zwischen Küchenzeile und Kinderzimmer auch abends dann immer niederzuschreiben. Das war eine wöchentliche Kolumne in der Passauer Neuen Presse und die kam auch ziemlich gut bei den Leuten an. Also das hat die Leute interessiert, was ich so als Mann in der Elternzeit erlebe. Und da hat das mit den Geschichten eigentlich begonnen.
2003, 2004, sagen Sie, das ist ja jetzt eine Zeit, in der die Elternzeit noch nicht so selbstverständlich war, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, wann das eingeführt wurde, ich glaube so 2008 oder 2009. Sie waren ja da sehr fortschrittlich eigentlich. Wie kam das?
Sie können sagen, ich war auch damals noch ein ziemlicher Exot. Also es gab zumindest bei uns noch nicht allzu viele, die es gemacht haben. Ja. Wir waren uns da eigentlich von Anfang an einig, meine Frau und ich. Sie stand damals noch am Anfang ihrer Laufbahn als Lehrerin. Ich war schon einigermaßen etabliert als Redaktionsleiter. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, wir teilen uns diese Zeit mit den Kindern. Es war zunächst die Antonia, die damals auf der Welt war. Und dann kamen aber relativ schnell die Zwillinge Linus und Katharina dazu, für die ich dann hauptverantwortlich zu Hause war. Und es war für uns eigentlich immer klar, dass wir uns das teilen, und war für mich eigentlich auch klar, dass Karriere irgendwie was Größeres ist. Also es ist nicht nur Beruf, sondern es ist irgendwie immer aufs ganze Leben gesehen. Und da gehören für mich auf jeden Fall Kinder und Familie dazu.
Wie schön und auch sehr fortschrittlich gedacht, weil ich glaube, heutzutage ist es selbstverständlich, dass man eine Elternzeit hat, aber es ist auch noch nicht immer so selbstverständlich, dass es gleichzeitig, also dass beide gleich viel irgendwie mit den Kindern sind.
Wobei ich es eher noch verwunderlich finde, ich war damals der Meinung, dass es bestimmt in 15, 20 Jahren ganz selbstverständlich sein wird, dass die Väter zu Hause sind. Und wenn ich mich jetzt so umschaue, es ist nicht so. Also die machen ihre zwei Alibi-Monate, aber ansonsten sind es eigentlich immer noch sehr wenige Väter, die das machen. Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass es so ist.
Ich finde es auch sehr schade, weil ich glaube, und da können wir mal gleich anknüpfen, Sie haben ja mit Sicherheit auch sehr viele Sachen einfach auch gelernt in dieser Zeit, wie das dann auch wirklich ist, Beruf oder ein Job, den hauptsächlich Frauen eigentlich, wie Sie auch sagen, bis heute machen. Und das aus einer männlichen Brille mal zu sehen, finde ich eigentlich sehr spannend. Mich würde vor allem mal interessieren, wenn Sie dann so mit den Kindern irgendwie unterwegs waren, auf Spielplatz oder Kindergeburtstagen und so, da waren Sie ja wirklich wahrscheinlich teilweise der einzige Mann, oder?
Da war ich schon oft der einzige Mann, aber es hat ja durchaus auch Vorteile. Also es ist ja schön, wenn man diesen Exotenstatus hat. Es wurde vor allem auch von den meisten Frauen auch sehr wohlwollend gesehen. Also es war ja nicht so, dass man irgendwie dumm angeredet wurde oder so, sondern es war ja wirklich, die haben das toll gefunden, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und von daher gesehen war das eigentlich wirklich ein sehr schönes Gefühl.
Dann kann man nur sagen, ja.
Weil Sie gesagt haben, man lernt unheimlich viel. Ich würde es nach wie vor als die wertvollste Zeit meines Lebens betrachten. Weil egal, ob jetzt die ganz normalen Sachen beim, sei es Küche, Putzen und sonst irgendwas, was man im Haushalt eben dazulernen muss, wenn man es noch vorher nicht gemacht hat, aber auch die Zeit mit den Kindern. Ich habe so viel mit denen erlebt, da entstand so viel Vertrauen, da entstand ja so viel, was man einfach nur im gemeinsamen Spielen, im gemeinsamen Leben entdecken kann. Also ich möchte keinen Monat davon missen.
Das ist sehr schön. Und was man tatsächlich, finde ich, auch lernt, mit Kindern zu Hause klarzukommen, ist eine Eigenschaft, die ich eigentlich bis heute nicht wirklich besitze. Man muss ja sein wie ein Oktopus. Also man muss ja ein dermaßenes Multitasking drauf haben. Da lernt man bestimmt dann auch was für den Beruf noch dazu, wie multitaskingfähig man eigentlich sein kann.
Ich habe deswegen auch in dieser Zeit das Rauchen aufgehört, weil als dann die Zwillinge zur Welt kamen und die Antonia war eben auch erst 1,5 Jahre alt. Und da war es dann so, als die zu laufen begonnen haben, stand ich dann gelegentlich halt doch noch draußen auf der Terrasse und habe eine geraucht. Aber das war halt dann wirklich nur so runterpaffen innerhalb von 10 Sekunden, weil man immer auf der Hut sein musste, dass die jetzt wieder irgendwas anstellen. Und da habe ich gesagt, nee, das hat jetzt nichts mehr mit Genuss zu tun, ich höre jetzt auf.
Das ist doch ein guter Impuls. Man muss einfach nur Zwillinge kriegen.
Das war wirklich ein guter Impuls.
Kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen. Wo der Himmel die Erde berührt. Eine Liebeserklärung an das Leben, hochphilosophisch. Ich würde gerne einfach mal über 1, 2, 3 Geschichten irgendwie mit Ihnen sprechen, die mich wahnsinnig berührt haben. Haben Sie vielleicht aus dem Stegreif eine Geschichte, wo Sie sagen, oh, das ist, da denken Sie bis zum heutigen Tag dran zurück, weil Sie das so berührt hat?
Ich meine, die Geschichten, die drin sind, die haben mich in gewisser Weise schon alle berührt, sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben. Mhm. Aber zum Beispiel diese Geschichte mit diesem ukrainischen Motorradgespann, die geht mir heute immer noch durch den Kopf. Oder auch der Besuch am Grab meiner Mutter, wo mir verschiedene Sachen dann in den Kopf gekommen sind, wo ich dann eine Frau getroffen habe und mich mit der lang unterhalten habe. Oder auch die Geschichte mit unserem alten Sofa im Wohnzimmer. Das sind einfach so, ja, Geschichten mitten aus dem Leben, die mich tief berührt haben.
Also mich haben mehrere Geschichten sehr berührt, unter anderem auch die Familie, die Ihnen begegnet ist mit dem Motorrad und dem Beiwagen, voll bepackt. Und ich glaube, Ihr Gedanke war, oh, was erleben die jetzt für ein Abenteuer? Die machen sich auf eine Reise. Und zum Schluss stellt sich heraus, es ist eine geflüchtete Familie aus der Ukraine, die einfach Schutz sucht. Und dann aber auch in 0,0 ein ganzer Ort sich organisiert hat, damit diese Familie Hilfe bekommt. Das ist schon was finde ich, sehr berührt hat, weil man sich ja, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, die wir jetzt hier in diesem Land aufgewachsen sind, jemals in eine Situation kommen zu können, wo man seine Habseligkeiten auf ein wirklich nur Motorrad packt. Wissen Sie, wie es mit dieser Familie eigentlich weitergegangen ist?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich habe damals von der Familie nichts mehr mitbekommen. Ich bin damals mit meinem Sohn, der hat damals Basketball gespielt. Wir kamen aus der Halle raus und ich sah ihm dieses Motorradgespanns auf dem Parkplatz und dachte mir sofort als Motorradfahrer, Mensch, ein sehr seltenes Gespann sieht man bei uns nicht so oft und voll bepackt, bestimmt auf irgendeiner tollen Reise irgendwie quer durch Europa. Und dann habe ich eben bemerkt, dass die eben mit den Leuten am Reden sind, wo sie irgendwie unterkommen können, wo die Notunterkunft ist, wo sie vielleicht auch irgendwie was zu essen bekommen. Und dann wurde mir Stück für Stück klar, worum es da ging, dass es eben wirklich eine geflüchtete Familie aus der Ukraine ist, also Vater, Mutter und Kind. Und dann wird einem ja auch ganz schnell klar, in welcher privilegierter Lage wir sind. Also wir machen uns Sorgen um ein paar Prozent vom Bruttosozialprodukt und da geht es um ganz andere Sachen. Und das in so kurzer Zeit auf dem Parkplatz mitzubekommen, das war ein sehr intensives Erlebnis.
Wenn man Ihr Buch liest, merkt man, Sie gehen ja mit einem sehr offenen Blick durch die Welt. Also es sind ja oft Momente, ich würde mal behaupten, dass nicht alle Menschen in der Lage sind, Geschichten so aufnehmen zu können, weil man oft, und da zähle ich mich mit dazu, ich bin selber manchmal in so einem eigenen Film, weil ich mich dann über irgendwas ärgere oder denke, alles blöd gerade. Aber tatsächlich diese Offenheit zu haben, durch die Welt zu laufen, um diese Geschichten überhaupt entdecken zu können, bedarf ja schon wirklich einer extremen, ja, der Blick nach außen. Was ist es eigentlich? Oder ist es auch eine gewisse Dankbarkeit, dass Sie so gucken können?
Das ist auf jeden Fall Dankbarkeit, das mir meine Eltern Gott sei Dank schon mitgegeben haben, glaube ich. Und es kommt auch schon von Jugend an, dass dieser Traum eben vom Schreiben und dieser Traum, irgendwie Geschichten zu schreiben, alles aufzuschreiben, dann eben auch Journalist zu werden, da ist diese Neugier, diese Offenheit, glaube ich, ist Grundbedingung und die war eigentlich wirklich immer schon da.
Sie erzählen auch von einer anderen Geschichte, die mich auch sehr berührt hat, wo es um eine alte Dame geht, die sich verirrt hatte und sie haben die aufgepickt, stellte sich nachher heraus, sie hatte Demenz. Und sie haben dann die Dame in eine Buchhandlung geführt und es wurde sich gekümmert. Das ist ja, glaube ich, der Albtraum für viele von uns, dass wir unser Gedächtnis verlieren und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und es ist so ein Gefühl von, man fühlt sich allein im Wald ausgesetzt. Aber dass man trotzdem die Zuversicht hat, dass noch jemand da ist und dass noch andere Menschen da sind.
Bei der Geschichte kamen, finde ich, eigentlich zwei Sachen zusammen. Das eine war diese unglaubliche Dankbarkeit dieser Frau, dass wir uns um sie angenommen haben, dass wir sie an den warmen Platz in der Buchhandlung geführt haben und versucht haben, über die Polizei und über die Seniorenheime herauszufinden, wo sie denn hingehört. Die war die ganze Zeit eigentlich ganz ruhig und hat immer wieder gesagt, wie dankbar sie ist, dass sie jetzt bei uns gelandet ist, auch wenn sie eben nicht mehr weiß, wo sie hin soll. Dann schon auch immer mal wieder, ach, sie macht uns doch jetzt solchen Kummer und sie möchte das doch eigentlich nicht. Das war das eine, diese Dankbarkeit der Frau. Und das andere war aber auch, was man, glaube ich, häufig übersieht, es läuft manchmal einfach auch wirklich gut bei uns. Also, dass sich Leute auch wirklich drum annehmen. Das war ja bei der ukrainischen Familie schon so. Und hier war es eben auch so, dass im Nu zwei Leute da waren, die sofort gesagt haben, Mensch, das und das können wir machen. Die könnt vielleicht Bescheid wissen, wo sie wohnt. Die haben telefoniert mit der Polizei, die haben sich gekümmert. Und das finde ich halt auch die Schöne, dass Leute da sind, die sich wirklich drum annehmen. Und wir, ich glaube, übersehen solche tollen Beispiele allzu oft.
Oder es ist vielleicht auch ein Phänomen, dass wenn man ländlicher wohnt, ich habe das ja so mitgekriegt, ne? Sie wohnen ja ein bisschen ländlicher, also sind jetzt nicht in der Anonymität einer Großstadt, sondern ist das vielleicht auch das Phänomen, was man so ein bisschen hat, wenn man so ein bisschen in einer ländlicheren Gegend ist? Oder würden Sie das auch für Städte einordnen, dass da Schnellhilfe passiert und dass man sich da begegnen kann?
Ich kenne tatsächlich das Leben in den Städten zu wenig, weil seit meiner Studentenzeit habe ich eigentlich nicht mehr in der Stadt gelebt. Okay. Ich kenne eigentlich wirklich nur das Landleben und genieße auch das Landleben sehr. Also ich wohne ja wirklich abseits von allem, also auf einem ehemaligen Bauernhof, auf einem kleinen Sacherl, wo rundherum viel Land ist. Und ja, wir leben sehr dörflich. Da ist schon auch noch die alte Nachbarschaftshilfe, wie man sie von früher kennt, die gibt es bei uns schon auch noch. Es mag vielleicht schon sein, dass es auch ein bisschen am Landleben liegt, dass es da ein bisschen anders ist.
Reden wir vom Thema Selbstoptimierung und ich möchte als Familie den perfekten Urlaub mit meinen Kindern verbringen. Sie haben da eine sehr schöne Geschichte, es hat mir sehr gefallen. Es hat mir sehr viel Last im Übrigen vom Herzen genommen, was, wenn Sie das jetzt erzählen, vielen Eltern und auch Großeltern auch so gehen wird. Wissen Sie, welche Geschichte ich meine?
Sie meinen die Geschichte, wo es darum geht, um Handynutzung im Urlaub und überhaupt soziale Medien und solche Sachen?
Genau.
Ja, ich glaube, da geht es uns wie allen anderen Eltern. Wir sind eben immer am Kämpfen, dass die Kinder eben nicht zu viel an diesen wunderschönen Geräten dranhängen und nicht zu viel Zeit mit Bildschirmzeit verbringen. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht und das liegt vielleicht auch daran, dass wir eben doch 4 Kinder großziehen durften. Man wird schon mit der Zeit ein bisschen gelassener. Also es gehört dazu, die müssen sich damit auskennen, die müssen auch damit umgehen lernen, die müssen damit spielen. Und man muss schon, glaube ich, konsequent das ganze Thema handhaben, aber man darf sich auch nicht zu viel Gedanken machen und einen zu großen Kopf machen. Sie müssen damit umgehen lernen. Dafür, glaube ich, sind wir zuständig.
Ist das auch so der Tipp, den Sie jetzt an junge Eltern weitergeben würden und vor allem jetzt auch wirklich von Ihnen persönlich, wo man sagen kann, Sie waren jetzt sehr lange auch mit Ihren Kindern, auch als Sie klein waren, zusammen, dass man vielleicht von manchen perfekten Ideen irgendwie ein bisschen loslassen kann?
Unbedingt. Also das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres für Eltern als Gelassenheit. Weil wir gerade auch in unserer sehr luxuriösen Umgebung einfach doch vieles zu ernst nehmen und es läuft manchmal einfach ganz automatisch. Also man muss sich nicht um alles im Kopf machen, man muss auch nicht jedem Trend hinterherlaufen und ich glaube, Gelassenheit ist da das wichtige Stichwort.
Sie sind begeisterter Mountainbiker. Sie machen also mindestens einmal im Jahr wirklich eine große Tour. Wie lange sind Sie dann unterwegs?
So ungefähr 5 bis 7 Tage.
Was ich sehr faszinierend fand, ich zitiere Sie jetzt mal. Sie schreiben, Essen, Trinken, Schlafen, das sind so die Grundbedürfnisse, die man hat oder die man auch erfüllt. Und dazwischen, das fand ich großartig, dazwischen schieben, tragen, fluchen und staunen. Also gerade das mit dem Staunen und Fluchen, diese zwei ja doch gegensätzlichen Emotionen, liegt da auch der Zauber drin, wenn man so eine Tour macht? Oder wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich hab noch nie eine Mountainbike-Tour gemacht. Ich war auch ehrlich gesagt noch nie länger wandern oder sowas.
Der Zauber liegt auf jeden Fall in der Reduktion, weil man ist ja, geht Ihnen wahrscheinlich nicht anders als mir. Wir sind die ganze Woche irgendwo im Stress, sind irgendwo in der Arbeit. Es kommen Telefonanrufe, man muss sich mit Leuten auseinandersetzen, man muss sich mit Aufgaben auseinandersetzen. Und dann bin ich in den Bergen. Und es geht nur darum, irgendwo auf diesen blöden Berg raufzukommen. Meistens ist es dann halt wirklich auch so, wenn wir irgendwelche Komoot-Routen nachfahren, die auch vielleicht nur für Wanderer geeignet sind, dass man unheimlich viel schieben und tragen muss. Da kommt man gelegentlich schon an den Punkt, wo man nur mehr flucht und nur mehr das Rad einfach wegschmeißen möchte. Aber irgendwann kommt man eben dann doch oben an. Und das ist dann ein herrliches Gefühl, es geschafft zu haben. Es ist Erleichterung, es ist ein Glücksgefühl und dann weiß man vor allem, jetzt kommt auf der anderen Seite dann die mächtige Abfahrt, wo man dann runterwählen kann vom Berg. Und diese Kombination ist schon was Wunderschönes, möchte ich nicht mehr missen.
Also im Grunde genommen geht es darum, wirklich, dass man vielleicht in der Bescheidenheit oder in der Reduktion glücklicher lebt und um es so ein bisschen runterzubrechen, es einfach nur auf die essentiellen Dinge geht, wie wirklich, also wir erleben Momente intensiver, je mehr wir uns auf ein Glück, aber auch auf eine Anstrengung konzentrieren können.
Ich glaube nicht, dass man das auf Dauer so machen könnte, aber ich brauche solche Auszeiten. Also zumindest bei mir ist es so, ich funktioniere, glaube ich, im normalen Alltag ganz wunderbar, wenn ich gelegentlich eine Woche immer mal wieder habe, die wirklich komplett reduziert ist auf solche Sachen. Mhm. Ich möchte es nicht dauerhaft so machen, aber man braucht diese Auszeiten.
Aber Sie schreiben ja auch zum Beispiel, das fand ich auch sehr faszinierend und sehr einprägend, dass wir Menschen im Westen eigentlich in einem ständigen Krisenmodus leben, weil wer viel hat, hat ja auch viel Angst, viel zu verlieren. Geht Ihnen das auch so? Oder können Sie mittlerweile sagen, Sie haben einen Weg gefunden, um auch mit so einer gewissen Angst umzugehen?
Also ich glaube, mir persönlich geht es eigentlich inzwischen nicht mehr so. Es kommt, glaube ich, eine gewisse Altersgelassenheit dazu und vielleicht auch durchs Leben auf dem Lande. Ich bin über das Thema, glaube ich, drüber weg. Also so die große Angst ist da nicht mehr da. Mhm. Und da kommt eben auch das Thema Gelassenheit wieder dazu. Also ich glaube, ich kann ganz gut mit dem umgehen, mit den ganzen Bedrängnissen, die uns vielleicht Tag für Tag über uns hereinbrechen.
Und geben Sie das so auch an Ihre Kinder weiter? Oder ist das was, wo Sie sagen, das hat vielleicht auch mit einer gewissen Lebenserfahrung zu tun? Das kann man gar nicht so weiter vermitteln? Oder wie machen Sie das?
Also ich gebe das bestimmt nicht jetzt gezielt an meine Kinder weiter, aber unbewusst ist das, glaube ich, immer da. Genauso wie es bei meinen Eltern eigentlich schon so war. Also mein Vater ist in sehr armen Verhältnissen, oder meine Eltern sind beide in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, mhm, und haben uns aber immer mitgegeben, dass das Glas eigentlich halb voll ist. Also das war, mhm, war nie irgendwie so die große Frustration da, sondern sie haben uns immer versucht, alles zu ermöglichen, was nur irgendwie möglich war. Und diesem Beispiel versuche ich schon auch irgendwie zu folgen, auch wenn wir natürlich unter ganz anderen Umständen aufwachsen dürfen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Ihr Buch zurückkommen, wo der Himmel die Erde berührt, wortwörtlich jetzt, würden Sie sagen, also gerade diese magischen Momente, die Sie ja dann auch fühlen, wenn Sie irgendwie einen Moment haben, wo Sie einer Familie helfen, die gerade geflüchtet sind, oder einer alten Dame, oder Sie stehen irgendwo auf einem Berg und wissen, da geht es jetzt gleich runter, da kann ich runterwedeln, wie Sie das vorhin gesagt haben. Ist das vielleicht auch so eine Art göttlicher Moment, wo man vielleicht wirklich Gott begegnen kann?
Im Titel steckt für mich schon irgendwo drin, mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen, aber mit dem Kopf in den Wolken. Und da ist doch, es steckt schon ein bisschen mit Gott in Berührung kommen, auf jeden Fall auch für mich mit drin.
Wie schaffen Sie das in einem vollgepackten Alltag? Sie haben Ihre Arbeit und Sie haben einen Hof, wo Sie ja auch noch tätig sind. Wie schaffen Sie das da, diese Zuversicht und dieses fest auf dem Boden, aber den Kopf so ein bisschen in den Wolken zu haben? Gibt es da ein Tool? Gibt es da einen Tipp?
Ob es ein Tool gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ganz wichtig sind schon immer so wieder so kleine Momente des Innehaltens, dass man wirklich immer mal wieder abstoppt und sagt, stopp, jetzt einfach mal kurz Pause machen, kurz durchatmen. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und dann sich auch so kleine Auszeiten im Alltag schaffen. Kann zum Beispiel, in meinem Fall ist es so, dass ich versuche, einmal die Woche mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren. Also es sind einfach ungefähr 40 Kilometer. Das ist zwar sehr lang, aber das ist halt dann trotzdem auch wieder so eine Zeit, die komplett einfach nur für mich ist. Oder eben auch, Sie sagen es ja, wir leben auf einem kleinen Bauernhof, allein nach Haus zu kommen und dann abends den Pferdestall auszumisten, das ist einfach was ganz anderes als den ganzen Tag im Büro. Und das, mhm, ist auch so wieder so eine kleine Auszeit, die einfach völlig anders ist als der normale Alltag. Und, mhm, ich glaube, mit solchen kleinen Auszeiten kann man sich viel Freiheit erschaffen.
Und also wirklich diese Faszination darin, zur Arbeitsstelle mit dem Fahrrad zu fahren und pro Strecke 40 Kilometer zurückzulegen. Das ist schon wirklich, aber das machen Sie nur einmal die Woche, oder machen Sie das wirklich jeden Tag?
Ich habe es letztes Jahr mal durchgezogen, allerdings da mit dem E-Bike, dass ich es 3 Wochen durchgehend gemacht habe. Also auch bei jedem Wetter einfach mal zum Testen. Es ist auch, ja, wieder so ein Ding, einfach mal zum Ausprobieren, ja, um aus der Komfortzone wieder mal auszubrechen. Aber das würde ich auf Dauer nicht machen. Ein, zwei Mal in der Woche geht, aber öfter wird dann einfach auch vom Zeitaufwand her zu viel.
Das glaube ich. Aber es ist ja trotzdem eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, einfach mal, wie Sie auch sagen, sich diesen Raum an Zeit zu nehmen. Und das ist ja tatsächlich auch, wie wenn man eine längere Strecke Auto fährt oder sowas und vielleicht auch mal nicht das Radio anmacht, eine wunderbare Art und Weise, sich mal kurz rauszuziehen und mal die Gedanken zu organisieren.
Ist, wie, weil Sie jetzt Autofahren ansprechen, mir geht es zum Beispiel auch mit dem Motorradfahren so. Ich bin ja auch aktiver Motorradfahrer, auch wenn das jetzt seit dem Fahrradfahren wieder ein bisschen zu kurz kommt. Aber auch da ist es ja so. Da ist es mir oft so ergangen, dass ich von der Arbeit nach Hause fahre und dann plötzlich an irgendeiner Kreuzung einfach anders abbiege als normal und mir eine neue Strecke suche. Das ist auch wieder so eine kleine Auszeit abseits vom Alltäglichen.
Wo der Himmel die Erde berührt. Für wen ist das Buch? Um was geht's genau? Und für welche Momente ist es passend? Wem kann ich es wann wie schenken?
Also ich glaube, schenken können Sie es wirklich eigentlich fast jedem Menschen, der irgendwie ein bisschen auf der Suche ist, der offen ist für Begebenheiten am Wegesrand, der vielleicht auch wie ich stille Bergmomente genießt und auf Geschichten steht, wo das Gute ziemlich viel vorkommt, wo schöne Momente vorkommen, wo Abenteuer vorkommt. Also eigentlich, glaube ich, gibt es keine starke Begrenzung von den Leuten, die sich schenken können.
Aber das klingt schon mal nach einem guten Tipp. Wenn man einfach auch mal was Schönes lesen will, gute Geschichten hören will und vielleicht auch mal Geschichten hören will, die einfach auch mal gut ausgehen und nicht sich die ganze Zeit mit diesen schrecklichen Medien befassen, was uns da alles um die Ohren gehauen wird. Also ich finde, dieses Buch gibt Hoffnung.
Also das hoffe ich doch sehr. Und ich glaube, es ist wirklich ein Buch für alle, die sich berühren lassen wollen.
Oh, das ist ein traumhaftes Schlusswort gewesen, Herr Grinning. Das war großartig. Ja, wo der Himmel die Erde berührt, Ihr neues Buch, ab jetzt erhältlich. Und zwar, da können wir noch ganz kurz fragen, wie sind Sie eigentlich an den Verlag am Eschbach gekommen?
Zu dem Verlag am Eschbach bin ich gekommen, weil ich in Uli Peters von der Verlegerseite aus kennengelernt habe, weil er auch ein katholischer Verleger ist. Und wir haben uns kennengelernt und eigentlich von Anfang an total gut verstanden und haben immer wieder sehr, sehr schöne Gespräche. Und so bin ich zum Verlag am Eschbach gekommen.
Wie schön. Lieber Herr Grinninger, unser Podcast heißt Lebe gut. Was heißt denn das ganz persönlich für Sie?
Wenn ich es kurz zusammenfassen müsste, vielleicht sich nützlich machen, schwitzend einen Berg raufkurbeln und jubelnd auf der anderen Seite wieder runterkurven, ins Feuer schauen und träumen, Kinder beim Großwerden begleiten, miteinander alt werden und Geschichten schreiben, immer wieder Geschichten schreiben.
Wie schön. Herzlichen Dank für dieses schöne Schlusswort.
Ich habe zu danken für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank, Herr Grinninger. Unser nächsten Podcast Lebegut gibt es am 28. Juni und zwar mit Niki Gabel am Puls des Menschseins. Das war unser Podcast Lebegut. Jeden letzten Sonntag des Monats mit einer neuen Folge. Hier gibt es Nachdenkliches und Mutmachendes. Abonnieren Sie uns und lassen Sie uns gerne ein Like da, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Oder schreiben Sie uns gerne unter podcast@schwabenverlag.de. Mir bleibt nur noch zu sagen, lassen Sie die Sonne in Ihr Leben. Tschüss! Ihre Angela Neiss.